redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung über Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Im Vorfeld hat Florian gesagt, ich bin heute mies vorbereitet, wird eine kurze Sendung, hat Florian gesagt, ach, das macht nichts, ich habe ein Thema, das reicht für die ganze Sendung. Jetzt lass mal hören.
Ich habe ein neues Buch veröffentlicht gestern.
Okay.
Und darum müssen wir natürlich jetzt ausschließlich über dieses Buch reden in der Folge. Also das
ja, alles klar.
Geht nicht anders.
Nee, kein Problem. Dann sag mir mal, wie das Buch heißt, dann nenne ich auch die Sendung so.
Das Buch heißt Newton, wie ein Arschloch das Universum neu erfand.
Ja. Also es geht um Isaac Newton, Sir Isaac Newton, nicht?
Er war Sir und es geht um ihn, genau. Also wenn das wäre blöd, das Buch irgendwie so zu nennen und dann, keine Ahnung, irgendwie ein Krimi in Berlin zu schreiben oder sowas.
Ja,
also, es ist schon ein Buch über Newton. Und darüber, dass er ein Arschloch war und darüber, dass er das größte Genie aller Zeiten war und das Universum, wie der Titel sagt, neu erfunden hat.
Wie war denn das Universum vor Newton?
Oh, da war grauenhaft, da war nichts funktioniert. Alles ist irgendwie durch die Gegend geschwebt, weil es noch keine Gravitation gab, niemand hat was gesehen, weil es noch keine Optik gab. Also war alles durcheinander. Nee, also natürlich war das Universum das gleiche Universum, wie es heute ist, aber seit Newton gibt, und das ist jetzt ein kleines bisschen vereinfacht, aber nicht viel, seit Newton gibt, wissen wir, wie wir es verstehen können.
Was haben die Leute denn vorher gemacht? Also die haben ja auch gewusst,
auch,
wie sie es verstehen
können. Ja, natürlich, das ist jetzt, ich habe es mal ein bisschen übertrieben, aber natürlich gab es auch davor jede Menge Leute und jede Menge wichtige und interessante Leute, die sich Gedanken gemacht haben darüber, wie das Universum denn funktionieren könnte, aber es war eine andere Art von darüber nachdenken und vor allem die große Leistung, die Newton geschafft hat. Der war derjenige, der uns gezeigt hat, dass es eben wirklich so etwas wie Naturgesetze gibt. Also wirklich, dass man Dinge verstehen kann, mathematisch formulieren kann und dass diese Dinge, die man verstehen und formulieren kann, tatsächlich allgemeingültig sind. Also bei Newton, das, was vermutlich so ziemlich jedem einfällt zu Newton, ist die Geschichte mit dem Apfel.
Ja, Apfel fällt runter, oh, Schwerkraft.
Ja, das ist halt so die idealerweise dann noch auf Newtons Kopf.
Und, genau, das ist ein Apfel fällt auf Newton.
Ja, das ist wie gesagt diese Geschichte, die jeder kennt, die ist halb richtig, also das, was erzählt, also es ist keine, man könnte glauben, es ist so eine Geschichte, die halt irgendwie komplett erfunden ist, ob sie es wirklich war, werden wir nicht rausfinden, aber zumindestens gibt es eine Primärquelle dazu, also Newton selbst hat erzählt, also später in seinem Leben einem Freund, der dann irgendwie seine quasi Newton, die erste quasi Biografie von Newton, so wenig es verfasst hat, und dem hat Newton erzählt, dass diese Geschichte mit dem Apfel stattgefunden hat, aber eben nicht, dass ihm dieser Apfel auf den Kopf gefallen ist, sondern dass halt irgendwie gesehen hat, wie der Apfel runtergefallen ist und sich da halt, er hat sich sein ganzes Leben lang Gedanken über diese Geschichte mit der Gravitation gemacht. Also es war jetzt kein so ein einzelner Heureka-Moment. Aber er hat sich dann eben wirklich überlegt, wie hängt das zusammen? Also was ist jetzt das, was den Apfel da irgendwie zum Fallen bringt? Wie hängt das mit dem Mond zusammen, der ja quasi auch am Himmel ist und nicht runterfällt? Also das war das, was Newton sich gedacht hat.
Ach, der hat sich wirklich gefragt, warum fällt der Apfel runter und der Mond nicht?
Ja, also das ist, wie gesagt, wie es wirklich war. Also wie gesagt, Newton hat sich ja über Jahrzehnte hinweg Gedanken gemacht über die Bewegung von Dingen. Also das war jetzt nichts, was in einem so einen Heureka-Moment mit dem Apfel eingefallen ist. Das ist jetzt die Geschichte, die Newton erzählt hat.
Ja.
Und das ist vermutlich so ein illustratives Beispiel. Also es ging jetzt, wenn man das Apfelbeispiel jetzt mal hernehmen, ging es darum, dass Newton hat gesagt, okay, da ist ein Apfel. Der Apfel fällt vom Baum und bewegt sich. Und dann ist da der Mond am Himmel. Und der bewegt sich auch und der der bewegt sich nicht so um die Erde herum, fällt er um die Erde herum und so weiter. Wie funktioniert das? Welche Kräfte müssen da beteiligt sein? Und wenn man sich da auch anschaut, was Newton in seinen Tagebüchern geschrieben hat, dann merkt man eben erst, in welcher seltsamen Situation er damals war, weil all diese Wörter, die wir heute so nebenbei ganz alltäglich verwenden, eben sowas wie Kraft, sowas wie Bewegung.
Ja.
Das sind alles Wörter, für die gab es damals keine vernünftige Definition, keine eindeutige wissenschaftliche Definition. Also da gibt es so diese wunderbare Teile aus dem Tagebuch, wo er dann irgendwie 4, 5 Synonyme hintereinander verwendet, irgendwie Force und Rigor und Strength und alles mögliche und dann immer eins nach dem anderen durchstreicht, weil er eben, man merkt richtig, er will was, er hat was im Kopf, was er erzählen will, was er erklären will, was er aufschreiben will, aber eben fehlen die Worte dafür.
Das heißt, er musste die Worte erstmal erfinden.
das ist also sein berühmtes Werk, das ist das Hauptwerk, eben die Principia, also offiziell ist es die Principia, warte mal, wie kriegst du immer, ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben, sollte ich ja nicht wissen. Also die mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, also Principia Mathematica Philosophia Naturalis heißt es. Das ist Haus Newtons Hauptwerk halt. Und das beginnt mit Definitionen, wo halt wie gesagt, das ist das, das ist das, das ist das. Damit er überhaupt erstmal irgendwie anfangen kann, da drüber zu schreiben. Und dann gesagt, macht er sich eben Gedanken darüber, wie das ist mit der Kraft. Also da ist noch erstmal, das ist ja auch das, was ich halt so beeindruckend finde. Also er fängt nicht an und sagt, da ist die Gravitationskraft, die den Apfel anzieht und die ist so stark, sondern er sagt einfach, okay, nehmen wir an, es gibt eine Kraft, die vom Erdmittelpunkt ausgeht, so eine Zentripetalkraft heißt es dann offiziell, und wenn die mit dem Quadrat des Abstands abfällt und so weiter, wie stark wirkt die auf etwas wie einen Apfel, wie stark wirkt die dann auf den Mond und so weiter, dann macht das eine richtig schöne logische Ableitung, wo er dann am Schluss, erstmal zum Schluss kommt, dass es tatsächlich reicht, eine Kraft ist, eine Kraft zu haben, die das macht, das dann noch irgendwie vergleicht eben mit der Kraft, die wir eben kennen, wenn wir einfach Dinge loslassen und fallen lassen, eben was Gravitation genannt wird, und dann wirklich eben zeigt, das muss dieselbe Kraft sein. Das gibt keine andere Erklärung als dass diese, die Kraft, die den Mond in Bewegung hält, die Kraft, die den Apfel fallen lässt, die Kraft, die wir aus dem Alltag kennen, das ist alles dieselbe Kraft. Und das ist es, was eigentlich das dramatisch, also aus meiner Sicht, das dramatisch Neue war.
Wie kommt der auf die Idee, dass die mit dem Quadrat des Abstands abfällt?
Also das, wie gesagt, das ist
hat das, das jetzt gemessen, nicht, also Experiment.
Nein, das ist etwas. Also diese Geschichte mit dem Quadrat des Abstandes, die war schon vorher in der Welt. Also da gab es schon andere, auch irgendwie da seine Erzfeinde. Und wenn wir dann später vielleicht nochmal über das Arschlochhafte reden, dann werden wir feststellen, dass Newton eigentlich hauptsächlich Erzfeinde hatte. Mhm. Also Robert Hooke, einer von denen, der hat auch schon vorher irgendwie von der Kraft mit dem Quadrat des Abstandes und so weiter. Also dass das irgendwie so eine Kraft ist, das haben die Leute vorher schon auch vermutet, weil das ja auch irgendwie auch nahe liegt, dass du halt, man hat sich Gedanken gemacht, wie eben Kometen sich um die Sonne bewegen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, wo Newton dann die Principia geschrieben hat. So eine Art Wette im Kaffeehaus, wo er gesagt hat, wie kannst du, drei Freunde gefragt haben, hier kannst du mal erklären, wie sich eben Himmelskörper bewegen würden, wenn auf sie eine Kraft wirkt, die mit dem Quadrat des Abstands schwächer wird. Der hat gesagt, ja, die haben das alle nicht zusammenbekommen, konnten das alles nicht ausrechnen. Und Newton hat gesagt, ja, kein Problem, habe ich schon gemacht. Das sind elliptische Bahnen. Dann haben sie gesagt, ja, da kannst du das auch zeigen. Dann war er irgendwie, weiß man auch nicht genau, was da jetzt irgendwie Fiktion ist und was Realität. Aber er hat dann irgendwie in seinem Labor, hat er irgendwie das nicht gefunden, wurde schon mal irgendwie vor Jahren aufgeschrieben, hat dann hat ihm alles nochmal neu gemacht. Und aus diesem Neumachen entstand dann die Principia. Also wie gesagt, diese Idee mit der Quadrat des Abstandes, die war schon vorher da, aber es war halt das, was damals eben noch nicht so klar war, war eben das, dass tatsächlich eben, wie soll ich sagen, dass die Dinge zusammenhängen. Ja? Also man hatte damals wirklich, wenn du dir anschaust, diese Zeit des 17. Jahrhundert, das war die Zeit, wo eigentlich erst das, was wir Naturwissenschaft nennen, eigentlich erst entstanden ist. Ja. Das gab es in der Form vorher noch nicht. Also die großen, die wissenschaftlichen Journale, die Proceedings der Royal Philosophical Society, die wissenschaftlichen Gesellschaften, wie eben die Royal Philosophical Society und so weiter, die sind alle erst da entstanden. Und wenn du dir anguckst, was ich in dem Buch auch gemacht habe und auch wunderbare Geschichten daraus zitiert habe, was die Leute damals eben veröffentlicht haben, da stand alles drin. Das waren Geschichten halt irgendwie, was man sich erwartet, über irgendwelche optischen Instrumente, über irgendwelche Luftpumpen, die die gebaut haben, Messungen, die Leute angestellt haben, aber auch genauso Geschichten. Irgendwer hat berichtet, er hat irgendwo einen Feuersalamander gesehen, der irgendwie, den haben sie irgendwie angezündet und dann hat er das Feuer ausgekotzt, und irgendwer andere hat irgendwie Fischregen gesehen, der andere schreibt dann 5-seitigen Artikel darüber, wie man Melonen richtig züchtet. Also da war halt irgendwie, wie gesagt, man hat halt in dem Sinn eigentlich nichts gewusst über die Welt, und insofern war alles eine zulässige Informationsquelle. Also man hat nicht, dass es heute irgendwie Leibniz zum Beispiel, große Rolle in Newtons Leben spielt, hat Berichte geschrieben über irgendwie einen sprechenden Hund, den er irgendwo mal gesehen haben will, ja, oder über eine Ziege mit einer komischen Frisur, wo er dann spekuliert hat, weil die Ziege mal irgendwo getreten ist und danach sind ja die Haare komisch gewachsen aus irgendwie psychologischen Ärger oder sowas, weiß ich nicht. Also, ich meine, da schreibt irgendwie eines der größten Genies der Menschheit im nach Newton, Leibniz, veröffentlicht halt eine Geschichte über irgendwie die Frisur von der Ziege, und kein Mensch findet irgendwas daran damals, weil es damals nichts war, was man daran finden konnte. Das war halt genauso relevant im gewissen Sinne, wie halt irgendwie alle anderen auch. Und insofern war die Erkenntnis, dass es eben tatsächlich, jetzt gesagt, dass man mit der Kraft, die mit dem Quadrat des Abstands abfällt, beschreiben kann, wie Planeten sich bewegen, dass da elliptische Bahnen rauskommen, das war natürlich schon eine coole Sache. Aber viel, viel cooler war es, eben das, was Newton gezeigt hat, dass es eben wirklich, es gibt eine Kraft und diese Kraft, die wirkt überall. Es ist die gleiche Kraft. Wir haben jetzt nicht, weil was hätte genauso gut sein können, dass halt irgendwie am Himmel eine andere Kräfte wirken als auf der Erde. Dass du halt irgendwie unterschiedliche Sachen brauchst, um unterschiedliche Phänomene zu beschreiben. Aber nein, Newton hat gezeigt, es gibt eine Kraft und die ist universal.
Ja, das ist wie ist der da hingekommen? Also da kreist so ein Mond um die Erde, davon ist er ausgegangen, ne? Dass der Mond um die Erde und die Erde um die Sonne und so, das war ihm schon
ja,
klar.
Ja, das war schon, mein Newton war zwar auch, das war auch hier so, da war Kepler schon ein paar Jahrzehnte vorbei, also das war Newton schon klar, dass das ein heliozentrisches Weltbild ist. Also die Details, wenn wir jetzt wirklich die Details, wie er das gemacht hat, sprechen wollen, da müssen wir dann, das ist eine Podcast schwer zu machen, weil da braucht man dann irgendwie Diagramme und Mathematik und sowas.
Aber er muss ja irgendwo muss er diesen Gedanken ja hergehabt haben. Also nur weil ein Apfel oder weiß der Geier was, irgendwas, was man loslässt, runterfällt, da den Sprung zu machen, zu sagen, okay, diese Kraft ist genau die Kraft, die auch den Mond da hält, wo er ist. Finde ich schon faszinierend.
Newton hat halt irgendwie hat jetzt nicht gesagt, ich will jetzt wissen, warum der Mond so ist, wie er ist. Aber er hat halt wirklich allgemein angefangen, eben wirklich, wo ich gesagt habe, er hat neue Sprache erfinden müssen. Ja, also hat Wörter halt wie Kraft und Masse, Impuls, Raum, Zeit und all das hat Newton erstmal definieren müssen. Und am Anfang von all dieser Arbeit standen ihm die berühmten drei Newtonschen Axiome, die du mit Sicherheit auswendig aufsagen kannst.
Ja, aber habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja. Nee, das sind halt die drei Grundgesetze der Bewegung eigentlich, die Newton quasi postuliert hat und aus denen er den Rest dann abgeleitet hat. Also ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung des Zustands gezwungen wird. Also das, was man kennt, ein Körper bewegt sich, etwas, was sich bewegt sich, etwas, was sich nicht bewegt, bewegt sich nicht, solange du nicht dafür sorgst, dass sich das ändert. Und dann, das ist jetzt wieder einer der wichtigen Punkte, gesagt, die Änderung, wenn du die Bewegung ändern willst, dann brauchst du eine Kraft. Ja?
Mhm.
Und da hat auch definiert, wie die Kraft ist. Also die Kraft Kraft entspricht einer Änderung des Impuls, was dann irgendwie zur Kraft des Massenmal Beschleunigung wird. Und dann eben noch, dass es eben Aktio gleich Reaktio zu jeder Kraft eine Gegenkraft gibt. Und aus dem hat er dann wirklich abgeleitet alles, was er über die Gravitation und so weiter halt irgendwie abgeleitet hat. Also er hat dann wirklich hier, ich kann das jetzt, wenn ich das wirklich jetzt hier, müsste ich jetzt das Kapitel aus dem Buch vorlesen, das ist jetzt wirklich alles, ich habe damals beim Schreiben lang gebraucht, bis ich das irgendwie so durchblickt hatte und so formuliert konnte, dass ich es irgendwie
populärwissenschaftlich,
ja, also das müsste ich jetzt irgendwie nochmal eins zu eins so reproduzieren, wie ich es aufgeschrieben habe, also das, aber wie gesagt, das ist, was halt das Schöne ist jetzt, das geht ja noch weiter, diese
Geschichte. Also er hat im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, hat er sich gesagt, okay, ein Körper verharrt im Ruhezustand, solange nicht irgendwie ein Impuls auf ihn einwirkt, beziehungsweise bewegt er sich auf einer geraden Bahn, solange nicht irgendein Impuls von der Seite kommt und auf ihn einwirkt.
Genau.
Und dieser Körper war für ihn egal, ob es ein Apfel ist oder halt der Mond.
Genau, und er hat gesagt, wenn der Mond, er sagt, jetzt haben wir den Mond und es ging davon aus, der Mond bewegt sich quasi einfach, da ist die Erde und der Mond bewegt sich auf einer geraden Linie.
Genau.
Tut er aber nicht, der Mond bewegt sich nicht auf einer geraden Linie, sondern
das heißt, es muss ein Impuls auf ihn einwirken oder eine Kraft an ihm ziehen.
Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen physikalisch ungenau. Also es muss eine Kraft auf ihn einwirken und eine Kraft ist, so wie das Newton definiert hat, immer die Änderung des Impulses. Und der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie, guck mal hier, die Differentialregeln live differenzieren im Podcast. Also wenn du ein Produkt Masse mal Geschwindigkeit differenzieren musst, dann hast du hier die Produktregel. Das heißt, du musst irgendwie Änderung der Masse mal Geschwindigkeit plus Änderung der Geschwindigkeit mal Masse. Die Masse ändert sich normalerweise nicht. Bei Objekten, die bleibt gleich, das heißt, die Änderung der Masse ist gleich Null, das heißt, dir bleibt nur übrig Änderung der Geschwindigkeit mal Masse und Änderung der Geschwindigkeit ist Beschleunigung, das heißt, ist Kraft ist Masse mal Beschleunigung. So, jetzt hätten wir das abgeleitet. Nein, also wie gesagt, Newton hat gesagt, eine Änderung muss durch eine Kraft ausgelöst werden und hat gesagt, Kraft ist eben das, Änderung ist Impuls, Masse mal Beschleunigung und hat dann eben daraus dann wieder abgeleitet, welche Kraft brauchst du denn, um den Mond die Bahn zu geben, wie er ist. Wenn diese Kraft so groß ist und die Kraft eben von den Massen der beteiligten Objekte abhängt und vom Abstand und die beteiligten Objekte die Erde und ein Apfel in 5 Meter Abstand sind oder der Mond und die Erde in 20 Meter Abstand sind, sind das unterschiedliche Kräfte, ist das die gleiche Kraft und so weiter. Und hat eben gezeigt, das ist die gleiche Kraft und der eigentlich wirklich coole Punkt, der kommt ja erst noch bei dieser Arbeit. Denn Die Prekipi hat ja drei verschiedene Bände und am Anfang macht er jede Menge Mathematik, ja, also definiert sich halt seinen ganzen Kram, Unmengen geometrische Ableitungen, die er da vorzeigt, bis er dann eben hier die Bewegung der Himmelskörper macht. Und dann gibt es den dritten Band, der nennt sich System of the World, das System der Welt. World, ja. Genau. Und da schreibt er dann wirklich, also das schreibt er in der Einleitung, ich zitiere das jetzt wirklich mal live: It remains that from the same principles I now demonstrate the frame of the system of the world. Das heißt, er sagt dann quasi frei übersetzt, mit dem, was ich jetzt hier über Kräfte, über die Gravitation gesagt habe, erkläre ich jetzt hier, wie die Welt funktioniert. Und das hat er im Rahmen des damaligen Möglichen auch gemacht. Er hat dann mit genau der gleichen Gesetzen, die halt irgendwie den Mond in Bewegung halten, den Apfel zum Fallen bringen, erklärt, warum die Erde die Form hat, die sie hat. Er hat erklärt, wie die Gezeiten funktionieren. Er hat erklärt, warum die Erdachse schwankt. Also er hat so viele Dinge erklärt, und das war das, was die Menschen damals eben wirklich so beeindruckt hat, dass man wirklich, man hat ein Ding und kann mit dem quasi alles erklären, was jetzt nicht ganz stimmt, aber das war eben der Anfang quasi eines Prozesses, mit dem die Wissenschaft heute noch beschäftigt ist. Newton war der Erste, der angefangen hat, Naturgesetze zu vereinheitlichen. Heute sind die Physiker ja damit beschäftigt, eben diese große vereinheitlichte Theorie, die Theorie von allem, die Weltformel und so weiter zu finden, also Gravitationskraft und Quantenmechanik zu vereinheitlichen. Aber am Anfang von dem Prozess stand eben Newton. Also Newton hat gezeigt, da gibt's tatsächlich was zum Vereinheitlichen.
Ich hänge ja immer noch da fest, dass er... muss er denn nicht gewusst haben, wie die Masse des Objektes ist, über das er spekuliert?
Ja, aber die Mondmasse, die war ja, also kannte man damals nicht so genau wie heute, aber ja, die war schon etwas, was man irgendwie, wo man zumindest irgendwie halbwegs vernünftige Sachen anstellen kann.
Ich dachte, das wäre noch gar nicht klar gewesen, wie schwer das Ding halt ist oder ja, welche Masse das hat.
Ja, nein, das hat er schon ausgerechnet. Also er hat eben auch tatsächlich berechnet, eben wie schnell eben der Mond fallen muss, wie schnell der Apfel fallen muss, das hat er schon alles wirklich eben entsprechend ausgerechnet. Und das sieht man auch wieder, vielleicht
finde ich. Das heißt, er ist auf dem Weg im Grunde, der hat nicht erst die Kraft postuliert, sondern er hat halt ausgerechnet, wie schnell muss das eigentlich fallen, damit es sich so verhält, oder, ja.
Was er jetzt wo zuerst gemacht hat, das ist was, da hätte man dann wirklich irgendwie, wahrscheinlich gibt es irgendwie Historiker, die genau alle Notizen durchgesehen haben und genau die Genese der Theorie irgendwie durchgearbeitet haben, aber das habe ich jetzt in dem Fall hier nicht gemacht. Also so, ich habe jetzt, mein Anspruch war es jetzt nicht irgendwie eine echte Biografie zu schreiben, weil, wie gesagt, es gibt, wenn es über einen Wissenschaftler wirklich viel Biografien gibt, dann über Newton. Ja. Also da auch sehr gute. Also da muss ich noch einen dazu fügen. Ich wollte wirklich so eben einerseits ein bisschen mehr über die Wissenschaft von Newton schreiben, also nicht nur das, was wir jetzt gemacht haben, die Geschichte mit der Gravitation erzählen, sondern auch die ganzen anderen coolen Sachen, die Newton gemacht hat, erzählen.
Ja, die Sendung ist ja auch noch nicht vorbei. Ne?
Und dann eben vor allem eben auch auf Newtons Charakter eingehen, weil den Hauptgesichtspunkt eben hier in meinem Buch draufgelegt hat, eben dass eben Newton nicht nur dieses
Bleib doch noch bei der Wissenschaft bitte, weil, ne, so, dann lerne ich auch noch was, also auch was über die Wissenschaft und nicht nur über den Menschen. Was hat denn der noch... erfunden ist ja
was der weißt du denn Begriff, noch von Newton?
Ne? Ich weiß, er hat auch Dinge erfunden. Nur, dass Newton das mit der Gravitation war.
Mehr. Was fällt dir gerade ein? Also Newton zum Beispiel, was hat er noch gemacht? Also Optik war es war fast genauso revolutionär. Eigentlich, das war genauso revolutionär wie das andere, was er gemacht hat. Ja, Optik. Also wie funktioniert Licht? Wie funktioniert? Newton hat sich eine Nadel ins Auge gesteckt. Also
das macht man doch nicht.
Nee, wie gesagt, das war auch wieder eins, jetzt muss ich doch, wie gesagt, der Charakter von Newton und seine Arbeit hängen stark zusammen, weswegen das auch irgendwie mein Buch ich so aufgebaut habe. Also Newton war halt unter anderem, der war halt komplett kompromisslos, ja. Also wenn er was wissen wollte, dann hat er das gemacht, was er tun musste, um das zu wissen. Und in dem Fall wollte er halt wissen, wie funktioniert, wie nehmen wir überhaupt Licht wahr? Weil es wusste damals, wie gesagt, man wusste ja nichts damals. Ja, man wusste nicht, was ist Licht? Ja, also irgendwie Welle, Teilchen, so, das war was damals, schon gestritten.
Schon gestritten, immerhin.
Ja, ja. Auch wie gesagt, wenn Newton beteiligt war, dann hat man sich immer gestritten.
Also okay.
Man hat auch nicht wirklich gewusst, was jetzt irgendwie Licht eigentlich ist. Also es hat immer noch so Leute gegeben, die noch so an die antike Griechenland, ich glaube Aristoteles war das, wo es gedacht hat, irgendwie, dass das Licht quasi so kommt. komische Strahlen aussendet, die dann, also das Auge strahlend aussendet, ja, mit denen wir sehen. Andere haben gesagt, nee, das Licht fällt aufs Auge. Das war alles komplett unklar. Und natürlich, wenn du nicht mal weißt, wie das Ding funktioniert, mit dem du die Welt wahrnimmst, ja, dann kannst, und da wollte er einfach wissen, was passiert, wie funktioniert das Auge? Ja, also das Auge quasi eine Linse ist und so weiter, was ähnliches, das hat man schon gewusst, aber er hat gedacht, okay, was passiert, wenn man das verändert? Hat sich einfach so eine, beschreibt auch jetzt ein Tagebuch sehr schön, so eine stumpfe Nadel, Botkin heißt das, also so eine Art, keine Ahnung, es ist wie eine Stricknadel vermutlich, mhm, die genommen, also hat sie die nicht ins Auge gerammt, ja, also so irre war er auch nicht, aber quasi so am Augapfel vorbei, damit er von hinten so auf den Augapfel drücken kann mit der Nadel,
oh Gott,
um dann zu gucken, was passiert, wenn ich das mache.
Das ist ja schon ein bisschen eklig, ne?
Ja, also hat das gemacht, hat er gemacht und aufgezeichnet, der gesehen, ja, da ändert sich halt dann, je nachdem, wie er gedrückt hat, dann hat er so komische Ringe gesehen und Farbeindrücke und so weiter, was durchaus eine interessante Beobachtung ist, weil vielleicht ist dann wirklich irgendwie das Farbensehen, ja, also was Farben sind, wusste man damals ja auch noch nicht. Ja, vielleicht ist das Farbensehen, vielleicht ist das irgendwie etwas, was mit Druck zu tun hat, ja. Aber das musst du halt erstmal alles irgendwie machen. Und dann war eben dieses mega berühmte, mega wichtige Experiment, das er bei sich im Schuppen durchgeführt hat. Deswegen im Schuppen, weil damals gerade die Pest geherrscht hat und er von der Uni in Cambridge weg musste, aufs Land, in sein Kaff, wo er aufgewachsen ist.
Das sind auch Zustände, die man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann, ne?
Nee. Also, weißt du, da war er dann halt da bei der im Schuppen und hat hat jetzt wieder vereinfacht beschrieben, quasi ein Loch in die Wand vom Schuppen gemacht, da ist so ein Lichtstrahl durchgefallen. Dann hat er ein Prisma gehabt, also so ein dreieckiges Stück Glas, und hat den Lichtstrahl auf das Prisma fallen lassen und am anderen Ende hast du halt den, so einen Regenbogen rausbekommen.
Ja.
Das war auch damals schon bekannt, dass das so funktioniert. Also das hat man schon gewusst,
Dass es so funktioniert. Aber was da funktioniert oder was da passiert, wusste man nicht.
Genau, weil man hat nicht gewusst, was jetzt genau Farben sind und so weiter. Das hat man auch alles nicht gewusst. Ja, also eine These war zum Beispiel, oder die hauptsächliche These war damals, die Farben sind das, was das Prisma mit dem Licht macht. Also das Licht geht rein, ja, und das Prisma interagiert da irgendwie mit dem Glas und das Prisma macht irgendwas, dass am Ende dann Farben rauskommen.
Mhm.
Und Newton hat eben dieses geniale Experiment gemacht, um das zu überprüfen. Der hat dann hat noch so kleine Schirme gebaut mit noch kleineren Löchern drin und hat quasi jetzt aus diesem farbigen Prisma, also aus diesem farbigen Regenbogen, das hinter dem ersten Prisma erzeugt ist, quasi eine einzige Farbe isoliert. Der hat da quasi noch so einen Schirm reingehalten, dass eben wirklich aus diesem Regenbogen nur eine einzige Farbe durch das Loch in seinem Schirm fällt.
Ja.
Okay?
Ja.
Und hat dann diesen quasi monochromen Lichtstrahl genommen und auch wieder auf ein Prisma fallen lassen.
Ja.
Und wenn jetzt aber das Prisma die Farben erzeugt, und wenn jetzt quasi da kommt jetzt irgendwie weißes Licht aus der Wand, hinterm Prisma hast du einen Regenbogen, er nimmt sich das rote Licht raus und schickt das rote Licht durch ein Prisma. Wenn das Prisma jetzt die Farben erzeugt,
müsste es ja wieder ein Farbspektrum aufmachen, genau.
Genau, gab es aber nicht, sondern es blieb immer rot. Und immer blau und immer grün. Also je nachdem, welche Farbe da durchgeht, an der Farbe hat sich nichts geändert. Das heißt, das Prisma hat offensichtlich nichts gemacht mit dem Licht. Und dann hat er eben noch, wie hat das noch ein weiteres Experiment gemacht, hat ihm gezeigt, dass du das wieder umgekehrt machen kannst. Du kannst, wenn das Prisma irgendwie anders orientierst, halt den Regenbogen wieder zusammenführen und ja, dass hinterm Prisma dann wieder weißes Licht rauskommt. Hat also gezeigt, dass weißes Licht eine Mischung aus verschiedenen Farben ist, die du aufspalten kannst und auch wieder zusammenführen kannst. Und das war halt auch genauso revolutionär. Das hat man vorher auch nicht gewusst auf diese Art und Weise. Das war wirklich ein revolutionäres Experiment, was dann unter anderem auch zu seiner revolutionären Erfindung geführt hat, weil Erfinder war auch. Er hat eben ein Teleskop gebaut, das Spiegelteleskop. Das hat er nicht erfunden, das Spiegelteleskop. Das hört man oft und liest man oft. Newton hat das Spiegelteleskop erfunden. Aber haben auch schon vorher gebaut. Das Problem war nur, die Leute, die es vorher gebaut haben, das hat nicht ordentlich funktioniert, das Spiegelteleskop. Also das war alles nur Schrott. Also nicht wirklich Schrott, aber hat halt nichts gebracht, weil eben die Leute nicht gewusst haben, wie das Licht funktioniert. Du hast dann zum Beispiel sowas wie chromatische Aberration,
ja,
nennt sich das.
Das halt eben kenne ich vom Fotografieren, wo du auf einmal so einen lila Rand um irgendwelche Gegenstände herum hast.
So ja, weil es eben beim Teleskop geht's halt darum, dass du halt irgendwie Licht nimmst und irgendwie ablenkst, bündelst und ja. so weiter. Und wenn eben, was eben Newton wusste, aber die anderen nicht, wenn da eben unterschiedliche Farben unterschiedlich stark abgelenkt werden, was ja das ist, was ein Prisma macht, ja, mhm. da kommt weißes Licht rein und jede Farbe wird leicht anders abgelenkt, deswegen werden's aufgespalten. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du natürlich auch mit einem Spiegel kein vernünftiges Ding bauen. Und Newton konnte halt so dann wesentlich besseres Teleskop bauen, eben das Newton-Spiegelteleskop. Das mehr oder weniger zum Vorläufer der ganzen modernen Teleskope geworden ist. Also der hat wahnsinnig viele Sachen gemacht, ja, und hat dann, was hat er noch gemacht? Ja, also hier die Differential- und Integralrechnung hat er erfunden. Ja, also die Infinitesimalrechnung, ohne die heute überhaupt nichts mehr irgendwo geht, die Mathematik auf eine Art und Weise beeinflusst hat, wie nichts anderes, irgendwas anderes beeinflusst hat. Ja. Also da fällt mir gerade kein Vergleich ein, der dem nahe kommt. Auch das hat Newton entwickelt, eben weil er Bewegungen beschreiben wollte. Es gab damals keine mathematischen Methoden, um Bewegungen vernünftig zu beschreiben, weil du halt da immer die Probleme mit der Unendlichkeit bekommen hast und die Leute nicht wussten, wie man mit Unendlichkeiten umgehen muss.
Welche Probleme mit Unendlichkeit?
Ja, stell dir vor, du treibst Sport. Ja. Oder stimmt mal, ich treibe Sport.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Jetzt geht's.
Ja, also keine Ahnung, welchen Sport möchtest du da? Nehmen wir Lauf oder Fahrradfahren?
Ja, Fahrradfahren, das kann ich auch.
Gut, also ich fahre mit dem Fahrrad und keine Ahnung, habe hier eine Strecke von einem Kilometer. Ja. Und ich fahre irgendwie, ich habe eine Stoppuhr und fahre los und fahre um Punkt 10 Uhr los und bin um 10 Uhr und 2 Minuten am Ende vom Kilometer.
Ja.
Habe ich 2 Minuten gebraucht für einen Kilometer und kann mir jetzt relativ leicht meine Geschwindigkeit ausrechnen, meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, nämlich irgendwie, was sind irgendwie die 2 Minuten pro Kilometer? Weiß ja nicht. Aber, keine Ahnung, 30. 20, 30, 30, irgendwie so. Aber ist egal. Ist auf jeden Fall kein Problem, das zu machen. Aber wer sagt denn, dass ich die ganze Zeit exakt mit meiner Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren bin? Vielleicht war ich am Anfang ein bisschen motiviert, habe ordentlich in Pedale getreten und dann am Schluss ging mir die Kraft aus und ich war wieder langsamer. Vielleicht war irgendwo ein Berg in der Mitte, den ich irgendwie langsam hoch bin und schnell runter bin. Also dann müsste ich vielleicht irgendwie, teile ich den Kilometer auf in 100 Meter Stücke und messe meine Geschwindigkeit in den 100 Meter Intervallen. Ist auch kein Problem. Ja, ja. Muss halt einfach wieder nur, Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit. Das ist kein Ding, das auszurechnen. Ich kann das für jeden einzelnen Meter machen, für jeden einzelnen Zentimeter, für jeden einzelnen Millimeter. Mhm. Das Problem ist die Frage, wie schnell bin ich jetzt? Lässt sich damit nicht beantworten.
Die lässt sich überhaupt nicht beantworten, weil jetzt ist ja eine beliebig kleine Einheit.
Das war exakt das Problem, das eben die Mathematiker damals hatten. Du musst quasi das jetzt, da wird die Distanz wird unendlich klein und man wusste Richtig. Nicht, wie man mit Unendlichkeiten umgehen kann.
Ja.
Solange nicht, bis Newton es rausgefunden hat.
Aber ist das nicht egal? Also das ist jetzt nicht eigentlich nur eine philosophische Frage?
Nein, also du kannst es natürlich zu einer philosophischen Frage machen, aber das wollen wir nicht. In dem Fall ist es wirklich halt eine mathematische Sache. Geometrisch beschrieben geht es um die Frage, wie du eine Tangente an eine Kurve zeichnest. Falls du dir darunter was vorstellen kannst. Also du hast irgendwie eine Kurve, ich kann ja auch irgendwie, du kannst
an,
auch irgendwie
an welchem Punkt berühren die sich, meinst du, ne?
Oder? Ja, nicht an welchem Punkt, vor allem in welche Richtung soll ich dir zeigen. Also du kannst ja auch genauso die Geschichte beim Fahrradfahren kannst du genauso irgendwie grafisch machen. Ja, du kannst einfach so ein Weg-Zeit-Diagramm aufstellen. Zu dem Zeitpunkt bist du da, zu dem Zeitpunkt bist du da, zu dem Zeitpunkt bist du da, dann kriegst du eine Kurve. Und die Geschwindigkeit ist ja einfach, Geschwindigkeit ist die Veränderung des Ortes.
Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie, wie gesagt, geometrisch gesehen, ist eben die Veränderung des Ortes, wenn ich die Geschwindigkeit aufzeichnen will, ist einfach, ich nehme einen Punkt, ich nehme einen anderen Punkt und ziehe eine Linie dazwischen und je näher, also es ist irgendwie grafische, geometrische Sachen in einem Podcast erklären.
Schwierig, immer.
Ja. Aber es geht darum, du hast quasi, wenn ich zwei Punkte habe, kann ich da leicht eine Linie durchziehen.
Ja.
Das ist kein Problem. Wenn ich jetzt aber nur einen Punkt habe, durch den ich eben diese Tangente legen soll, diese Linie, die halt quasi die mir die Geschwindigkeit gibt und an diesem einen Punkt, dann weiß ich nicht, in welche Richtung die zeigen soll.
Ja.
Und das ist eben kein Problem, es ist eben kein philosophisches Problem, sondern eben wirklich ein rein mathematisches Problem. Was mache ich mit unendlich kleinen oder auch unendlich großen Zahlen, oder Zahlen sind ja keine Zahlen, das war auch was, was man nicht irgendwie wusste, ist unendlich eine Zahl, kann man die mit einer Zahl behandeln, muss man das anders behandeln, deswegen, das, da wusste keiner eine Antwort, deswegen haben die es alle bleiben lassen, bis halt dann Newton sich, der hat sich dann eben halt mit seinen Fluxionen, wie er das genannt hatte, eben ist auch jetzt irgendwie nichts, was man jetzt auf die Schnelle allgemein verständlich erklären kann, in meinem Buch habe ich es ein bisschen getan, er hat sich eben eine Methode ausgedacht, wo halt quasi nicht die, er hat sich dann die Größen eben nicht so wie früher immer starre geometrisch vorgestellt, sondern eben im Bewegung, also so fließend, also quasi fließende Größen angestaut und wie die sich irgendwie verändern und daraus dann eben Methoden abgeleitet, mit denen tatsächlich in der Lage war, Veränderungen zu beschreiben. Und das ist schon fundamental, weil es geht ja nicht nur um die Frage, wie schnell ist irgendwas, sondern Veränderung hast du ja immer. Wenn du wissen willst, keine Ahnung, Populationsdynamik, wenn du wissen willst irgendwie, was weiß ich, wie sich irgendwie ein Virus ausbreitet. Also immer, wenn sich irgendwo was verändert und du das mathematisch beschreiben willst, dann brauchst du die Infinitesimalrechnung, die Newton entwickelt hat. Mhm. Also das ist vermutlich irgendwie, gesagt, es ist schwer.
Hat er das gezielt gemacht oder waren das dann eher so Abfallprodukte aus eigentlich Nein. seinem Gravitationsding?
Nein, das war
dann,
nicht.
Er hat gesagt, so jetzt habe ich es mit der Gravitation verstanden, jetzt gehe ich da mal hin und guck mal, wie ich den, wie ich jetzt.
Nee, das hing ja alles zusammen. Also es war nicht so, er hat die Mathematik schon gebraucht, um überhaupt seinen ganzen Gravitationskram machen zu können. Ja, also ohne das mathematische Wissen hätte er die ganzen Erkenntnisse über die Bewegung von Himmelskörpern nicht finden können. Also das war eine Voraussetzung davon. Also im Wesentlichen, vieles lässt sich auf diese Pestjahre zurückführen. Ja, also das,
weil er da nichts Besseres zu tun hatte als
in Schuppen. Ja, er war halt dann schon quasi halt irgendwie ausgebildet für so quasi, an der Uni Cambridge und musste halt irgendwie 2 Jahre so in dem Kaff gesessen und dann hat irgendwie angefangen. Das war, wo er die Grundlage für die ganzen mathematischen Sachen gelegt hat, für seine Gravitationstheorie gelegt hat, die ganzen optischen Experimente. Also eigentlich, und das hat er natürlich später immer wieder weiter betrieben und weitergemacht. Also es gab jetzt nicht irgendwie, es war nicht irgendwie alles fertig, aber es hing alles zusammen, was er gemacht hat. Es war irgendwie nicht jetzt irgendwie so Forschungsprogramme in dem Sinne gab es ja damals auch nicht. Also hat sich ja jeder mit allem beschäftigt. Also
es gab auch noch gar keine Akademie der Wissenschaften irgendwie oder sowas, die gesagt hat, das interessiert uns besonders.
Ja und nein, also es gab halt die Royal Society, die halt damals zu der Zeit gegründet worden ist, aber das war eben auch nicht so, also diesen Wissenschaftsbetrieb, wie wir ihn heute kennen, den gab es damals in der Form nicht. Es gab halt diese Royal Society, wo halt Leute zusammengekommen sind, die haben sich halt nämlich gegenseitig im Wesentlichen erzählt, was sie halt so alles erforscht haben und was sie halt rausgefunden haben und darüber diskutiert, das ist einfach so ein, vereinfacht gesagt, halt irgendwie ein Wissenschaftlerstammtisch, aber jetzt nicht irgendwie so eine akademische Einrichtung mit irgendwie, mit Forschungsgruppenleitern oder sonst irgendwas.
Und Budget, ja, also sowas gab's nicht. Und sowas.
Ja. Ja, also Budget hatten sie schon, aber vor allem, wo wir jetzt wieder beim Charakter sind, da hat sich ja Newton auch gestritten mit den allen. Also da hat er sich irgendwie...
genau.
hat irgendwie
kommen wir zum Charakter.
Also wie gesagt, Newton hat halt wirklich, also jede schlechte Eigenschaft, die man sich denken kann, hat Newton halt in einem Ausmaß gehabt wie kein anderer. Also das fing schon, wie gesagt, von der Kompromisslosigkeit habe ich ja schon erzählt. Das halt, was jetzt auch nicht prinzipiell so schlimm ist, aber es war halt dann auch zum Beispiel mit einem massiven Egoismus gekoppelt. Also das ist irgendwie eine meiner Lieblingsgeschichten, ist die Geschichte von Isaac Newton und John Flamsteed. Das war der damalige königliche Astronom, den es gab. Also der erste königliche Astronom, denn man wollte damals das sogenannte Längenproblem lösen.
Das Längenproblem, geht es um die Längen gerade?
Oder? Genau, ja. Also das war halt wirklich wichtig, das Problem für die Navigation und gerade für England, die halt irgendwie so ein großes Imperium hatten. Man konnte halt den Längengrad nicht bestimmen. Den Breitengrad kann man astronomisch recht leicht bestimmen, wie weit nördlich oder südlich man vom Äquator ist. Das lässt sich astronomisch recht gut bestimmen durch Beobachtungen. Aber wie weit östlich oder westlich man von, ja, was auch immer ist.
Ist das für den Breitengrad, ist das der Sextant, den man dafür benutzt? Oder
zum Beispiel, also du musst halt einfach nur messen, irgendwie, wie hoch ein Himmelskörper über dem Horizont steht. Da kann man einen Sextant sehr gut benutzen für sowas. Gibt ja noch andere Instrumente, die gehen, aber Sextanten.
Achso, ich dachte, der Sextant wäre ausschließlich dazu gedacht gewesen, ja.
Ja, nein, der ist halt, war halt eigentlich früher einfach du kannst auch einen Quadrant nehmen oder Oktant, also das sind so alles so ähnlich, aber im Prinzip ist es einfach irgendwie mit einer Skala gekoppeltes kleines Teleskop, das dir sagt, wie hoch irgendwas über dem Horizont ist.
Okay.
Und also das Breitengrad geht, nur Längengrad eben nicht, weil es fängt halt schon mal damit an, dass du, wenn du fragst, wie weit östlich oder westlich du von was bist, ja, weil ja. Da gibt, es gibt keinen natürlichen Bezugspunkt, wie es am Äquator gibt. Das war das Erste. Und das möchte ich jetzt auch nicht hier oder im Detail alles erklären, habe ich in meinem Buch auch im Detail erklärt, wie man jetzt sowas bestimmt. Im Wesentlichen geht es darum, dass du die Zeit kennen musst.
Na, die Zeit, also die Zeit am Ort, den du als Referenzort hast, und die Zeit an Bord. Und die Differenz daraus musst du.
Genau. Ja. Genau, das musst du kennen, wenn du diese Differenz kennst, wenn ich weiß, okay, hier, weil das halt wird, das Ost-West ist ja, die Erde dreht sich ja in dieser Richtung. Von, oh Gott, jetzt sage ich wieder was Falsches, sage ich immer falsch. Von West nach Ost dreht sich die Erde.
Ja. Ja?
Und
ja.
Das heißt, und diese Drehung bestimmt ja dann zum Beispiel, wann Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist und so weiter. Ja, wenn ich jetzt weiß, hier bei mir steht die Sonne jetzt gerade so und so hoch über dem Horizont, ich weiß aber hier an dem anderen Ort ist die Sonne gerade untergegangen, dann ist das einerseits eine Zeitdifferenz, andererseits eben auch eine Differenz im Längengrad, weil sich ja die Erde dann erst noch wieder ein Stückchen weiter drehen muss, bis halt die Sonne dann bei mir auch untergeht. Und aus dieser Zeitdifferenz kann ich den Längengrad bestimmen und umgekehrt. Also das war das Problem. Man musste halt irgendwie, heute ist es kein Problem, gucke ich halt auf die Uhr. Ja, also, aber damals.
Du hast ja gar keine so präzisen Uhren gehabt, jedenfalls keine so präzisen Uhren, die du mit dir hättest rumschleppen können. Wie gesagt,
man musste nichts und die hatten nichts. Ja. Hatte nichts damals.
Nicht.
Nee. Und nicht mal, also Uhren gab es schon, es gab schon auch durchaus Uhren, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig genau waren, also auf die Sekunde genau, das war noch was Neues, dass man irgendwie was, das so große Pendeluhren oder sowas, die konnten vielleicht ein bisschen auf die Sekunde genau messen, aber mit einer großen Pendeluhr auf dem Schiff kommst du halt nicht weit. Und das heißt, man hat jetzt irgendwie andere Methoden gesucht, eben astronomische Methoden, also im Prinzip sich eine astronomische Uhr ausgedacht. Ja, also das ist dann die Methode der Monddistanzen, da geht es halt im Prinzip, vereinfacht gesagt, ist da der Mond der Uhrzeiger und die Sterne sind die Ziffern.
Das klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du da ellenlange Listen führen und mit dir rumschleppen müssen, oder?
Ja, im Prinzip die Methode, so wie sie dann funktionieren sollte, doch auch dann am Ende auch funktioniert hat, ist, du hast halt einfach das, man diese Nautical Almanac, die nautischen Almanache, das ist halt einfach eine große Liste, wo steht irgendwie hier, wo halt für einen Referenzpunkt, und dieser Referenzpunkt war eben und ist dann eben das Observatorium in Greenwich geworden, weil das eben das Observatorium war, das der König eingerichtet hat, um exakt dieses Problem zu lösen. Ja, und weil halt der John Flamsteed, der Beobachter, der das alles machen wollte, du brauchst halt aber halt zwei Dinge, damit diese Methode funktioniert. Du musst erstens mal wissen, sehr genau wissen, wie sich der Mond bewegt, und zweitens sehr genau wissen, wo die Sterne sich befinden. Ja. Und wenn du das weißt, kannst du sagen, okay, an dem Tag, zu dem Zeitpunkt in Greenwich befindet sich der Mond so und so weit von dem Stern entfernt, so und so weit von dem Stern entfernt und so weiter. Und wenn du das weißt, kannst du halt auf dem Schiff auch gucken, wo ist der Mond von mir aus gesehen, und dann hast du halt irgendwie auch einen Zeitunterschied. Aber wie gesagt, du musst dazu wissen, exakt, möglichst exakt wissen, wo sind die Sterne und wie bewegt sich der Mond.
Ja.
Das waren zwei Dinge, die man damals noch nicht so wirklich wusste, weil Bewegung, das war halt irgendwie was, da hat Newton gerade erst mal irgendwie mit seiner Gesetzen irgendwie angefangen zu erklären, wie man die Bewegung des Mondes berechnen kann, Gravitationsgesetz, und Sternkataloge, so richtig genaue, gab es auch nicht. Und Flamsteed hat gesagt, okay, ich mache jetzt mal den weltbesten Sternkatalog. Und hat irgendwie angefangen halt wirklich zu messen, wenn das war damals ja auch mühsam, hast du ja durchgucken müssen und händisch rechnen müssen und alles.
Also, und du hast dann auch, dann braucht es halt immer wieder einen frischen Monat, um den Mond wieder in seinem und so, ne?
Ja, der Mond war, also erstmal ging es wirklich darum, einfach nur die Position der Sterne aufzuzeichnen, weil die ändert sich ja nicht. Die ändert sich ja nicht, wenn der Mond sich bewegt. Also du brauchst einfach mal den Hintergrund, musstest du erstmal irgendwie klar kriegen. Und da, wie gesagt, das ist halt, du brauchst das dann irgendwie Leute, die ganzen Rechnen, die ganzen Beobachtungen dann irgendwie mathematisch reduzieren, also irgendwie ausrechnen aus den Rohdaten, quasi die Katalogdaten machen. Das war halt wirklich, das sind so Arbeiten, wo man Jahrzehnte dran gearbeitet hat, um das gut zu machen.
Ja.
Ja, und das hat eben, Flamsteed wollte das eben machen, und Newton war da eben nicht so, also Newton war eigentlich nur daran interessiert, den Mond zu verstehen. Der hat, zu der Zeitpunkt wollte er gerade die zweite Auflage von seiner Principia rausbringen und hat gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, ich will jetzt quasi hier, dass die Bewegung des Mondes hat er in der ersten Auflage, hat er sich zwar schon gut erklären können, aber eben noch nicht so wirklich richtig genau erklären können. Mhm. Was auch verdammt schwierig ist. Also die Mondbewegung zu erklären, der Mond bewegt sich wahnsinnig schwierig, weil er von der Erde aus gesehen halt irgendwie, der wird halt von der Erde beeinflusst, von der Sonne beeinflusst, in gewissen Ausmaß auch von den anderen Planeten beeinflusst. Das heißt, du hast da wirklich eben ein Mehrkörperproblem, von dem wir heute wissen, dass es mathematisch eben nicht lösbar ist.
Oh.
Sondern nur annäherungsweise mit störungstheoretischen Methoden und so weiter. Also du kannst halt die Bewegung von mehr als zwei Himmelskörpern nicht mathematisch exakt lösen. Aha. Das weiß man aber erst seit dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Newton hat noch gedacht, okay, ich brauche halt einfach gute Daten.
Ja.
Und dann kriege ich das irgendwie hin. War halt irgendwie unter anderem, weil eben nicht nur kompromisslos und egoistisch, sondern auch sehr, sehr von sich selbst überzeugt. Und hat ihm gesagt, okay, er war aber ziemlich kein Beobachter, hat auch irgendwie keinen Zugang zu einer Sternwarte gehabt. Da hat gesagt, okay, aber ich gebe ja den königlichen Astronom, der soll mir gefälligst hier die Daten vom Mond geben, ja, damit ich damit rechnen kann. Und hat gesagt, hier, so, wie gesagt, sehr vereinfacht gesagt, im Buch habe ich es dann genauer beschrieben, Flamsted, rück jetzt mal die Daten raus.
Ja.
Und Flamsted hat gesagt, nö, will ich nicht, es ist meine Arbeit, ich will die irgendwie dann veröffentlichen, wenn sie fertig ist und nicht einfach so zwischendurch.
Jetzt bin ich gespannt.
Und dann hat eben, damals war Newton halt schon halbwegs berühmt, ja, also da hat schon irgendwie war eben schon Präsident der Royal Society und so weiter, hat einen guten Kontakt zum Königshof gehabt und so, also der hat dann richtig, also im Wesentlichen, da ist Newton so richtig auf fast am fiesesten von allen den Geschichten, die ich habe. Der hat dann im Prinzip, hat er Flamsteed, hat sich dann durch diverse politische Winkelzüge quasi so zum Chef von Flamsteed machen lassen, also quasi so zum Aufseher über die Arbeit, ja, und hat dann, da gab es richtig so Tricks, wo sie gesagt, ja, Flamsteed hat gesagt, okay, so als ich gebe dir das, wenn es fertig ist und bis dahin warten wir halt noch und als Vertrauensbeweis die bisherigen Daten, die tue ich in einen versiegelten Umschlag und die machen, wenn ich dann fertig bin, dann tauschen wir das aus gegen die richtigen Daten und so, und wie gesagt, Newton hat gesagt, ja, machen wir, und dann hat er dann quasi die anderen Daten geklaut im Wesentlichen und dann trotzdem veröffentlicht, ohne Flamsteeds Zustimmung, hat dann, wie gesagt, als er sich dann quasi so zum Vorgesetzten gemacht hat von Flamsteed, hat dem quasi angedroht, hier, also wenn du die Daten sich rausrückst, dann wird das hier als Hochverrat gewertet und war wirklich, wirklich fies. Die haben sich gestritten im wunderbaren Briefwechsel, wo sie sich da hier mit so Renaissance-Beleidigungen gegenseitig irgendwie anfetzen. Und am Ende war
das Schlimmste?
Ich glaube, also, irgendwo hat Flams, das Newton hat ihn Puppy genannt. Also Hündchen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es damals was Neues mit, aber das hat ihn sehr, sehr aufgeregt. Also dürfte es vermutlich.
Ich habe mal mitgekriegt, dass es gibt den ersten Boulevardberichterstatter, der hat mit Goethe rumgehangen und hat halt alles so aufgeschrieben, was sie damals gemacht haben und dann so Bücher veröffentlicht. Und Goethe hat ihn mal als Arschgesicht bezeichnet, was zu seiner Zeit eine unfassbare Beleidigung gewesen sein muss, wo ich heute auch immer denke, ach, ist doch eigentlich eine passende, ist auch ganz gut, aber ja.
Also ich habe dann in dem Kapitel noch irgendwie ausführlich aus dem Briefwechsel immer zitiert, weil der hat wirklich, das war richtig so fies. Zuerst hat Newton quasi, die haben früher schon mal ein bisschen freundschaftlicher zusammengearbeitet, ja. Aha. Und dann ist es ein bisschen, ja, wo er sagt, hier schreibt dann so Briefe, wo er sagt, ja, früher habe ich dir auch geholfen und irgendwie das, was ich damals gemacht habe, habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich dachte, dass du mir dann auch hilfst und so weiter, und wenn du das jetzt nicht machst, dann ist das ziemlich, ziemlich beschissen. Also jetzt frei übersetzt, also das war so psychologische Kriegsführung und halt dann eben auch konkrete Verrätereien, also das, und Flamsteed, dann das ging ja dann wirklich noch weiter, ja, also dann hat quasi Flamsteed wollte halt wirklich, der wollte halt quasi so, das war sein Lebenswerk, dieser Katalog, ja, er wollte halt wirklich, er wollte das vernünftig machen, er wollte nicht nur die Daten einfach, die Rohdaten irgendwie rausschmeißen, sondern wollte wirklich die alles vernünftig mathematisch reduziert machen, also da hätte ein eigener Teil, wo die Methoden erklärt sind, ein eigener Teil, wo alle bisherigen Sternkataloge vom Ptolemäus und den alten Babylonern irgendwie angefangen noch zusammengefasst sind und
so
erklärt
saubere
sind.
Saubere wissenschaftliche Arbeit sozusagen.
Also einfach alles. Das wollte er, und Newton war scheißegal, der wollte die Daten haben, mehr wollte er nicht. Und er hat gesagt, die müssen dann irgendwie publiziert werden. Und hat dann eben diese Daten geklaut, hat die dann publiziert.
Ach, der hat die auch noch publiziert?
Ja, ja, hat dann quasi die waren auch irgendwie teilweise falsch und so weiter, dann hat er, da gibt es, und hat dann irgendwie noch Sachen ausgebessert, die eigentlich gar nicht ausgebessert können, hat dann irgendwie, von Flamsteed hat auch viele von seinem eigenen Geld reingesteckt in das Projekt, also die Instrumente in der Sternwarte waren alles seine eigenen und so.
Flamsteed jetzt.
Ja, okay. Genau. Und dann hat irgendwas, dann gibt es diese dann haben sie irgendwie, nachdem dann dieser schlechte Katalog quasi veröffentlicht ist, haben sie dann Newton, seine Kumpels ihm noch geschrieben, ja, also sei doch froh, dass das Ding jetzt endlich öffentlich ist und dass wir es noch irgendwie korrigiert haben für dich. Und wo dann auch, das ist jetzt hier, Was hier, jetzt kann ich habe es gerade gefunden, also Flamsteed schreibt dann, ich habe jetzt 35 Jahre in diesem Katalog gearbeitet. Oh Gott, während der nächtlichen Beobachter und den täglichen Arbeiten habe ich lange und schmerzhafte Unannehmlichkeiten ertragen. Ich habe eine große Menge an Geld aus meiner eigenen Tasche ausgegeben, um den Katalog zu komplettieren und um meine astronomische Arbeit zu beenden. Veralbern Sie mich nicht und sagen Sie mir nicht, dass ich mich über die Publikation freuen soll, wenn Sie wissen müssten, dass für mich nichts verletzender und weniger erfreulich sein kann, als das gesagt zu bekommen.
Alter Vater. Dass der sich nicht das Leben genommen hat, ist doch eigentlich ein Wunder, oder?
Ja, also wie gesagt, das Ding ist dann, er hat dann, nachdem, dann haben sie wieder politisch ein bisschen was geändert, also die Fürsprecher von Newton am Königshof, das sind dann wieder weg, dann hat wieder Flamsteed ein bisschen die Oberhand gehabt, dann hat er es geschafft, eben quasi diesen schlechten Katalog zurückzuziehen, quasi, oder der wurde quasi vom Markt gab es keinen, aber er hat halt wirklich geschafft, auch wieder teilweise mit seinem eigenen Geld, so gut wie alle Exemplare von dem Katalog aufzukaufen und hat sie dann mit großer Freude irgendwie auf im Hof der Sternwarte verbrannt. Und dann ist er ist leider tatsächlich gestorben, bevor er seinen Katalog fertigstellen konnte.
Oh Gott.
Aber seine Frau und seine beiden Assistenten haben das dann quasi noch auf eigene Rechnung gemacht und haben den tatsächlich irgendwie Historia Celestis Britannica heißt das Ding, und das ist dann tatsächlich noch veröffentlicht worden und war halt wirklich tatsächlich genau dieser grandiose Katalog, der es dann schließlich derer sein hätte sollen. Also das, auch wenn er es nicht erlebt hat, das Ding ist dann tatsächlich noch publiziert worden.
Aber letztendlich, wir erinnern uns an Newton, ne?
Ja, also tatsächlich, ja, Flamsteed war schon ein großer Astronom, aber jetzt nicht so der Revolutionär, wie es Newton war. Also wenn man es jetzt rein wissenschaftlich nimmt, dann ist schon, erinnern wir uns zu Recht an Newton. Wir könnten uns durchaus auch an Flamsteed erinnern, der hat auch coole Sachen gemacht. Aber ja, und solche Geschichten gibt's halt jede Menge. Also er hat dann auch mit Robert Hooke hat er sich auch noch viel schlimmer gestritten als wer? Mit Robert Hooke. Das, ja, weiß man auch, ein Grund, warum er so wenig weiß über ihn, ist auch wieder der Streit.
Weil Newton ihm die Arbeit geklaut hat.
Ja, nein, der hat auch irgendwie, Newton hat auch quasi, also er hat ja auch teilweise eben diese große Newton-Verehrung hat auch dafür gesorgt, dass quasi Newtons Feinde dann quasi weniger gut geschätzt worden sind, als es eigentlich waren. Also er hat dann zum Beispiel irgendwie auch in der zweiten Auflage oder irgendwo haben dann noch, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob es jetzt Newton selber war oder Leute, die das dann später editiert haben, die da wurde die Wesentlichen dann geschrieben haben, weil ja Newton, wie gesagt, trotz der Daten, die er sich dann von Flamsteed geklaut hatte, trotzdem seine Mondtheorie nicht richtig machen konnte, weil es eben nicht ging. Also weil halt das halt zu kompliziert war, dieses Dreikörperproblem vernünftig zu lösen mit den damaligen Methoden. Und da im Wesentlichen wurde die Schuld dann Flamsteed gegeben. Ja, also Newton hat geschrieben, ja, also irgendwie, wenn die Daten besser gewesen wären, hätte ich das machen können, aber
Flamsteed hat mies gearbeitet.
Genau,
mein Angestellter hat es verkackt.
Und das war dann, also drum, und das war dann tatsächlich, war dann teilweise auch später, wenn du dir irgendwie noch so aus den späteren Jahrhunderten anguckst, was geschrieben wurde, weil Flamsteed war halt immer der quasi das verkackt hatte. Also der halt irgendwie so schlampig beobachtet hat und weil eben Newtons Ruhm alles andere überstrahlt hat und es eine Zeit lang gedauert hat, bis sich das ein bisschen ausgeglichen hat. Und bei Hooke war es eben das Gleiche. Robert Hooke, der hat die Mikrographia geschrieben. Das war quasi der erste wissenschaftliche Bestseller. Der hat, war so ein Pionier, was Mikroskopie anging. Der hat das Ding nicht erfunden, das Mikroskop, aber eben, Buch geschrieben, wo halt wirklich, er hat einfach sich alles im Mikroskop angeschaut und auf eine wahnsinnig coole, exakte Art und Weise gezeichnet. Also das war wirklich ein wunderbares Buch, ist immer noch ein wunderbares Buch. Hooke hat auch das Wort Zelle erfunden.
Oh.
Weil der diese Zellen gesehen hat und hat eben, die haben ihm erinnert zu dieser sechseckige Form von diesen Zellen in dem, ich weiß nicht, was es war, für irgendeine Pflanzenteil, was er gesehen hat. Und das hat ihn halt erinnert an diese Mönchszellen und hat gesagt, okay, das sind jetzt Zellen. Und es war halt irgendwie auch, da hat sich mit Optik viel beschäftigt und auch mit der Gravitation und so weiter. Und der Hooke war auch so ein Stinkstiefel wie Newton. Also der war jetzt auch nicht unbedingt, da haben sich halt wirklich zwei gefunden.
Kann das sein, dass das alles Stinkstiefel waren?
Nee, war noch ein paar nette dabei.
Okay. So. Hätte sein können, dass irgendwie damals Forschung was mit Menschen gemacht hat, zu viel Bleidämpfe eingearbeitet auf dem
Ja, das kann auch so sein, dass das da da können wir, wirf das nachher nochmal auf. Aber wie gesagt, da gibt's, also der hat ja auch, die haben, wie gesagt, die Hucken war vor allem, der war so ein Typ, der immer, wenn du dem irgendwas erzählt hast, der war immer der, der gesagt, ja, weiß ich schon, habe ich auch gemacht und ist viel besser. Also dachte, hat irgendwie, wo Newton irgendwie sein Teleskop vorgestellt hat, hat Huck gesagt, ja, habe ich auch gemacht, habe ich gerade nicht da, aber habe ich auch gemacht, oder?
So wie in der Schule früher, die dann immer gemacht haben, damit der Lehrer denkt, sie hätten die Antwort eigentlich gewusst.
Ja. Und so ungefähr. Dann auch wie bei der optischen Theorie, hat er auch gesagt, ja, ich habe meine optische Theorie ist viel besser und die habe ich schon viel früher aufgestellt. Oder auch bei der Gravitation, der war auch der, weil Hook war es, der mit einem Brief damals quasi Newton dann so auf den Weg gebracht hat. Er sagte, ja, und wie ist das jetzt, wenn sich das mit einer Kraft verhält, die mit dem Abstand schwächer wird, wie bewegt sich das und so weiter. Und dann haben die sich auch per Brief ewig lang gestritten und hat dem auch Hook nachher gesagt, ja, es war ja eigentlich ich, der das gemacht hat. Ja, und Newton hat gesagt, ja, was soll der Scheiß? Also ab und zu hat Newton auch sich auch zu Recht aufgeregt. Hat gesagt, ja, was soll der Scheiß? Ich, der stellte Frage, okay, aber er hat sie nicht beantwortet. Ich habe sie beantwortet. Wie ist das jetzt? Soll jetzt wieder Ruhm an diejenigen gehen, die mich Fragen stellen, oder soll der Ruhm an die gehen, die tatsächlich die Lösung finden? Also die haben sich auch ewig rumgestritten und es gibt auch das Gerücht, das, soweit ich weiß, nicht stimmt, dass eben Hook Newton dafür gesorgt hat, dann später, wie er Präsident der Royal Society war, dass alle Porträts von Hook vernichtet werden. Geben tut es tatsächlich keines von ihm, von Hook. Ob jetzt Newton dafür verantwortlich war oder nicht, das weiß man nicht. Mhm. Aber wie gesagt, er hat sich wirklich wahnsinnig gern mit allen gestritten und vermutlich dann eben auch den größten Gelehrtenstreit der Geschichte ausgelöst.
Ach.
zwischen Newton und Leibniz.
Stimmt, ja, ich erinnere mich, das gab's mal in diesem Abenteuerroman, dieser The Baroque Cycle von Neil Stephenson.
Da kommt doch die Geschichte mit der Nadel im Auge vor, da kommt ziemlich alles
vor. Echt? Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern.
Doch.
Aber ist halt also, über 10 Jahre, oder? 10 Jahre, ja, gut 10 Jahre
hätte ich gelesen. Also man, darum ist halt ein Roman, keine Biografie, aber hat doch sehr, sehr viele biografische Elemente mit drin.
Also wahrscheinlich habe ich es mir deshalb nicht gemerkt, weil ich genau wusste, dass da unglaublich viel ausgedacht ist, aber ja.
Ja, und wie gesagt, Leibniz bald, das Ding war, dass Leibniz war ja auch ein Genie,
also
durchaus, und hat eben auch sich mit Mathematik beschäftigt und ist dann auch vom gleichen Problem gestanden wie Newton. Was mache ich hier mit den Unendlichkeiten? Und hat auch eine Lösung gefunden, und zwar die gleiche Lösung. Ja, also auch Leibniz hat die Differential- und Integralrechnung erfunden. Und im Gegensatz, also das war auch wieder was Newton so speziell gemacht hat. Newton war ein richtiger Geheimniskrämer. Ja, also der hat seinen Krempel nicht veröffentlicht, weil er keine Kritik vertragen hat. Der hat ganz am Anfang seiner ersten mathematischen Arbeiten hat er mal veröffentlicht und dann ist die halt an die Royal Society geschickt worden und dann, und das ist eine optische Theorie hat er auch noch hingeschickt und dann haben sie alle gesagt, haben sie das halt kritisiert, das was man halt so Peer Review quasi nennt.
Ja.
Und die haben halt den, quasi Newton hat gesagt, nee, also das lasse ich mir nicht bieten, das will ich erklären, was da ihnen nicht passt oder was sie noch mehr wissen wollen, und hat halt quasi im Wesentlichen dann kaum noch irgendwas veröffentlicht. Ja, also zum Beispiel eben nicht seine Arbeiten zur Infinitesimalrechnung. Und Leibniz, der war halt extrem, der war vor allem auch Diplomat, ja, und nicht nur Philosoph und Wissenschaftler, sondern eben auch Diplomat, und der war halt extrem vernetzt und der hat sein Zeug sofort veröffentlicht. Ja, und dann war es halt wirklich schon die Differential- und Integralrechnung schon Jahrzehnte fast in der Welt, bis es dann irgendwann mal über Übersetzungen irgendwie nach England gekommen ist, und da haben wirklich alle geglaubt, ja, Differentialrechnung, Integralrechnung, hat Leibniz erfunden.
Aha.
Und irgendwann, wie dann Newton schon ausreichend quasi berühmt war und Präsident der Royal Society war und so weiter, dann hat er irgendwie auch eine Arbeit veröffentlicht und dann auch über Optik und im Anhang zu der Arbeit dann eben seine Differential- und Integralrechnung veröffentlicht und gesagt eben, ich habe das eigentlich schon viel früher gemacht. Und Leibniz hat es vermutlich abgeschrieben von mir. Also jetzt, wir sind dafür frei, in meinem Buch habe ich das alles mit dem Zeitablauf und die Quellen ein bisschen genauer belegt. Jetzt kann ich es jetzt nicht
sagen. Aber nachweisen, dass er es früher gemacht hat, konnte er nicht, oder?
Ja und nein. Also wie gesagt, Newton hat es ja früher gemacht. Das war ja das. Newton hat es ja früher gemacht als Leibniz. Ja, also die Frage war, hat einer vom anderen abgeschrieben? Oder vor allem hat Leibniz vom Newton abgeschrieben, weil Leibniz war ja damals auch in der Wissenschaftswelt vernetzt, war auch in England, ja, und da gab es wirklich so Episoden, wo er dann, weil gerade der junge Leibniz, wo er gerade angefangen hat, sich mit Mathematik zu beschäftigen, war dann auf so einer Party im Wesentlichen und hat dann irgendwie hier so gesagt, ja, hier, guck mal, ich habe eine ganz tolle mathematische Problemlösung, so für irgendwas, so ein simples kleines Problem, und wo sie dann auch gesagt haben, ja, ist nett, aber eigentlich steht das in dem Buch schon lange drin, und das Buch ist eigentlich irgendwie auch, ich weiß, dass das Buch quasi auch in der Bibliothek von dem Typen steht, bei dem du lernst und so weiter, also das haben wir irgendwie, hat er quasi etwas, was er selbst rausgefunden hatte, aber nicht hatte noch zu wenig Ahnung über die wissenschaftliche Welt, um zu wissen, dass das wer andere auch schon hatte. Und da sah es eben so aus, als hätte er das quasi irgendwo abgeschrieben. Und da ist halt schon damals schon ein bisschen komisch aufgefallen in der englischen Wissenschaftswelt, als der da so tat, als hätte er da irgendwie was gewusst, was andere schon vorher gewusst haben. Und seinen Computer, seine Rechenmaschine, die er erfunden hat, die wollte auch bei der Royal Society vorstellen und dann hat die nicht funktioniert. Und dann hat wieder Hook gesagt, ja, ich habe auch so ein Ding, meins funktioniert viel besser. Also da ging es wieder genauso rund. Also Leibniz war halt immer so ein bisschen komisch. Ist komisch angesehen worden in England. Und da haben dann, wie Newton quasi, haben dann so die zweite Riege der Wissenschaftler, also so Newtons, die Dobermänner ungefähr, die haben dann quasi halt, so, die haben den ersten Angriff gehört, die haben quasi so Pamphlete veröffentlicht und erzählt, hier Leibniz hat das doch alles nur abgeschrieben, weil der war nämlich da und da in England und da war gerade Henry Oldenburg, war der Sekretär der Royal Society und Oldenburg war ja auch ein Deutscher und der hat das dann hier so quasi heimlich gezeigt und man hat tatsächlich zeigen können, dass irgendwie da Oldenburg dem irgendwelche Arbeiten gezeigt hat, aber waren es nicht unbedingt die von Newton. Das war alles sehr, sehr unklar und durcheinander. Und es gab ewig lange Diskussionen, wer wann was von ihm abgeschrieben hat. Und dann gab es, es ist dann richtig ausgeartet. Ja, also es gab dann irgendwie, die Leute haben quasi Newton und Leibniz haben dann quasi anonym geschrieben in Zeitungen, in Journalen über sich und den anderen beschuldigt und dann irgendwie nochmal anonym diese Sachen, die Anschuldigung rezensiert und nochmal weitergemacht und irgendwie Pamphlete veröffentlicht, wo dann Leibniz geschrieben hat, ja, die Engländer sind alles irgendwie fremdenfeindliche Leute und können das nicht ab, wenn irgendwie ein anderes Land, das Cooles macht. Und dann gab es irgendwie eine Kommission von der Royal Society, die das klären sollte. Und der Präsident der Kommission war Newton, der dann irgendwie auch unter anderem Namen den Bericht geschrieben hat, in dem er zu dem Schluss kam, dass Leibniz abgerissen ist. Es war eine wilde Geschichte mit Streitigkeiten bis über den Tod hinaus, weil irgendwie Newton ist lange erst nach Leibniz gestorben. Aber selbst nachdem Leibniz schon tot war, hat Newton immer noch weitergemacht und irgendwie erzählt, was für Unsinn irgendwie da Leibniz nicht gemacht hat. Dann wollte irgendwie Leibniz, hat sich da wieder lustig gemacht über irgendwie Newtons Gravitationstheorie, weil der da wieder was anderes, so einer Vortex-Theorie irgendwie angehangen und wollte das Ganze dann irgendwie auf eine philosophische Ebene ziehen, weil irgendwie er mehr Ahnung von Philosophie hatte als Newton. Also die haben sich da wirklich wild befetzt. Also allein über das könnte man ganze Bücher schreiben und sind auch ganze Bücher geschrieben worden zu dem Thema. Also und das war halt wirklich mit, heute weiß man eben, dass tatsächlich eben die beiden das unabhängig voneinander erfunden haben. Ja. Newton war der Erste. Leibniz war der, der es besser gemacht hat in einem gewissen Sinne. Also Leibniz, Newton, wie gesagt, dem war das scheißegal, was andere von seiner Arbeit halten. Der hat in seiner Principia absichtlich, die hat er absichtlich kompliziert gehalten. Der hat das alles viel, viel einfacher schreiben können, wollte aber erstens seine neue Mathematik nicht irgendwie durchdringen lassen, hat das Ganze in so eine alte, komplizierte, geometrische Sachen übersetzt und hat extra auch noch im Vorwort geschrieben, wieder frei zitiert, weil ich es nicht im Kopf habe. Also wie ist das, es ist schon gut so, dass das Mathematik kompliziert ist. Das soll gar nicht jeder lesen. Die ist, weil Wenn das jeder lesen kann, dann kriege ich nur doofe Fragen gestellt. Es sollen nur die quasi sich damit beschäftigen, die auch wirklich Ahnung haben. Und da hat das quasi absichtlich kompliziert gehalten. Und Leibniz, der war von Anfang an quasi, der hat unter anderem auch in Jena studiert. Mhm. Und in Jena hat damals Erhard Weigel unterrichtet. Und Erhard Weigel ist derjenige, der das Astrodiktikum Simplex erfunden hat. Mhm. Das Namensgeber-Ding für meinen Blog. Weigel war auf jeden Fall einer, der sich immer dafür eingesetzt hat, der hat auch irgendwie sich überlegt, wie man Mathematik für Kinder gut erklären kann und so weiter. Der hat sich immer sehr dafür eingesetzt, die Dinge möglichst gut zu erklären. Hat auch gesagt, irgendwie bei mir darf keiner irgendwie hier Latein reden, das muss alles irgendwie vernünftig dargestellt und erklärt werden. Mhm. Und das dürfte eben Leibniz beeinflusst haben. Das heißt, der hat sich wirklich extrem Gedanken gemacht, wie kann ich meine Methode der Differential- und Integralrechnung so machen, dass sie leicht verständlich und leicht anwendbar ist. Und all das, also die Methode, die wir heute verwenden, jeder, der irgendwie irgendwas integriert oder differenziert und die ganzen Symbole verwendet, eben dieses Integralzeichen oder diese Deltas bei der Differenziation und so weiter, all das, das ist von Leibniz. Ja. Also Newtons Methode funktioniert auch, aber die ist so wirklich beschissen kompliziert. Also die kann man, ich habe es mal probiert, irgendwas mal mit Newtons Methode, aber zu differenzieren, aber das kannst du vergessen. Also die ist so absurd kompliziert, die hat, glaube ich, außer ihm nie irgendwer verwendet. Und wie gesagt, heute wissen wir das eben, aber damals und auch lange nachher haben die Leute sich wirklich gestritten darüber und dann, weil natürlich eben Newton so berühmt war, hat es vor allem in England lange gedauert, bis sich da irgendwie durchgesetzt hat, die Meinung, dass eben da jetzt hier Leibniz nicht der Bösewicht ist, sondern dass irgendwie Newton auch da was zu sagen hat. Also das zeigt eben wieder, wie gesagt, Newton war halt, ja, er war halt ein Arschloch. Das lässt sich nicht anders nicht anders ausdrücken.
Da beißt die Labormaus keinen Faden ab. Du hattest mir aufgegeben, dass ich noch, dass ich Bleidämpfe nochmal aufwerfen sollte.
Ja, ja, da, genau, das ist nämlich ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Nämlich, Newton war eigentlich gar kein Physiker.
Der war Alchemist, ne?
Newton war eigentlich, war Alchemist und Theologe, der nebenbei ein bisschen Physik betrieben hat.
Theologe?
Ja, ja, also das war Newton, also das war eigentlich war das vermutlich, Newton war extrem gläubiger Mensch,
ja.
Aber das wäre nicht Newton gewesen, wenn er sich noch damit allen angelegt hätte. Also Newton war gläubig, aber er war Heretiker. Also er hat eine Art Glauben gehabt, die sonst, die halt mit dem offiziellen Glauben nicht zusammengepasst hat. Mhm. Nämlich, dass die Dreieinigkeit nicht existiert, also diese Dreifaltigkeit, dass es keine Dreifaltigkeit gibt, sondern eben, ich glaube, Arianismus heißt diese spezielle Häresie, dass eben, es gibt quasi einen Gott und es gab auch Jesus, aber der war halt nicht Gottes Sohn, beziehungsweise der war Gottes Sohn, aber eben nicht Gott und der Heilige Geist. Also waren halt eben alles drei unterschiedliche Dinge und nicht das Gleiche. Das hat Newton vertreten und da ist halt auch irgendwie, man, das Häresie, das war damals noch was durchaus einem Problem erschaffen hätte können. Genauso wie irgendwie alchemistische, so die Suche nach dem Stein der Weisen. Aber wie gesagt,
Newton. Ach, dafür hat man Ärger gekriegt?
Es hat quasi in der Zeit von Newton ist eben das Gesetz zur Vervielfältigung, wie es glaube ich hieß, ist glaube ich abgeschafft worden zu der Zeit. Aber das war doch so Gold vervielfältigen, das war verboten.
Also Hexenwerk.
Genau.
Ah ja.
Und ich glaube, vermutlich haben eher so aus Angst vor wirtschaftlichen Gründen, also wenn dann irgendwie einer Gold verfällt, dann bitte das der Staat und nicht hier irgendwelche Typen. Ja. Also, aber wie gesagt, also Newton hat sich wahnsinnig viel mit, wenn du dir anguckst, die Arbeiten, die er da geschrieben hat, das hat er noch auf seinem Totenbett, ist irgendwie noch eine Geschichte, eine Chronologie der biblischen Könige irgendwie veröffentlicht worden, weil Newton hat eben, er war eben der Meinung, so ein bisschen so wie es heute auch noch in der esoterischen Szene ist, quasi es gab quasi so die Alten, die alles gewusst haben.
Ja.
Also alles Wissen, was es gibt, war schon da und wir müssen es eigentlich nur noch irgendwie wieder ausgraben.
Wir haben es verlernt, ja.
Genau, und er hat gemeint eben, in den heiligen Texten in der Bibel, wenn man die auf die richtige Art und Weise interpretiert, dann kann man eben da all die Erkenntnisse rausziehen. Also das Bibelstudium, die Bibelauslegung war für Newton im Prinzip genauso guter Weg der Welterkenntnis, wie es eben seine physikalische Forschung war. Und damit hat er sich eben wirklich sehr lange beschäftigt. Also da gibt es irgendwie wirre Texte, wo er sich hier mit der Offenbarung beschäftigt hat. Und Newton hat sogar mal den Weltuntergang vorhergesagt. Ja, also eben nicht vorhergesagt, sondern er hat gesagt, wenn die Welt untergeht, dann spät, also frühestens 2060 und alle anderen Weltuntergangspropheten bis dahin, die sind Idioten. Und hat dann probiert, mit irgendwie richtig so pseudomathematischen Argumenten zu beweisen, dass es die Dreifaltigkeit nicht geben kann und so weiter. Also hat er wirklich, also wenn du dir anguckst, es gibt ein sehr schönes Buch, das ich dann auch in meinem Buch erwähnt habe, über den Nachlass von Newton,
ja.
der irgendwie verschwunden war und aufgetaucht ist und so weiter. Und wenn du dir anschaust, also er hat in seinem privaten Bibliothek hatte er 30 Bibeln und 33 Bücher über Astronomie, über 500 Bücher über Theologie,
Ui.
Aber nur 52 Bücher über Physik. Ja, also insgesamt, also der Nachlass, der dann irgendwie 1936 versteigert worden ist, das waren insgesamt 3 Millionen Worte geschrieben. Und die Hälfte davon war Theologie und ungefähr 650.000 war Alchemie. Ja, also das ist irgendwie zwei Drittel von dem, was er geschrieben hat.
Es ist erstaunlich, dass dann aus solch wirren Geistern, aber ja gut, es sind aus heutiger Perspektive wirre Geister, aus solch wirren Geistern sowas Unglaubliches rausfällt. Was,
es gibt, es gibt auch durchaus, das habe ich dann auch in meinem Buch beschrieben, also es gibt auch durchaus halbwegs seriöse Argumente von Wissenschaftshistorikern, die sagen, Newton, also gerade die Alchemie und so weiter, ohne das hätte Newton das gar nicht gefunden, was er gemacht hat, weil er eben sich da irgendwie hier mit der Alchemie dann auch irgendwie mit Bekräften und Transformationen und Umwandlungen beschäftigt hat und so weiter und das alles eben dann eben erst den geistigen Zugang zu all den anderen Erkenntnissen gegeben hat, die er gefunden hat. Also dass eben das jetzt eben nicht irgendwie sondern es war ja lange Zeit war das ja die Meinung, die man in der Wissenschaftswelt gehabt hat. Ja, also Newton, der war halt irgendwie ein Genie und dann später ist er ein bisschen komisch geworden und hat irgendwie so seltsame Sachen gemacht. Aber das stimmt nämlich. Von Anfang an hat er sich immer sein ganzes Leben hindurch mit Alchemie, mit Theologie beschäftigt und halt zwischendurch immer wieder mal, ja, also wie er die Principia geschrieben hat, da war er schon vor jahrelang, hat er eigentlich nichts anderes gemacht als Alchemie, bis er dann eben durch diese Geschichte mit, hier, sag uns doch mal, wie das ist mit der Bewegung, sind das, dass es Ellipsen sind, und wo er dann sagt, ja, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, finde es aber gerade nicht, und wo er dann quasi das Ganze nochmal gemacht hat, mhm, und dann eben da diese paar Jahre eingelegt hat, wo er die Principia geschrieben hat, aber das war eigentlich nur eine Phase zwischen seinen normalen alchemistischen Experimenten. Also das war etwas, was Newton immer gemacht hat und, glaube ich, wirklich halt irgendwie ihn viel, viel stärker geprägt hat, als es die normale, quasi das, was wir jetzt wie wissenschaftliche Welt sehen. Und man war damals auch nicht so getrennt. Da gibt es auch ein wunderbares Zitat von John Maynard, wie heißt der Typ? John Maynard, der Keynes. Genau, ja. Der war nämlich der, der den Nachlass von Newton ersteigert, gekauft hat, den damals irgendwie keiner haben wollte in den 30er Jahren. Der war eben so ein Sammler. Und der hat bei einem Vortrag mal ein wunderbares Zitat gesagt. Ich hoffe, ich finde das noch. Dass Newton quasi der letzte Magier ist. Genau, hier. Ich kann das mal hier vorlesen. Also, ich lese auf Englisch vor, ich kann das nicht so spontan. Newton was not the first of the age of reason, he was the last of the magicians. Also Newton war nicht der erste im Zeitalter der Vernunft, er war der letzte der Magier. Mhm. Er geht dann noch weiter, der letzte der Babylonier und Sumerer, der letzte große Geist, the last great mind that looked out on the visible and intellectual world with the same eyes as those who began to build our intellectual inheritance rather less than 10,000 years ago. Also Newton hat quasi diese ganze moderne, rationale Welt der Wissenschaft begründet, war aber selbst kein Teil davon.
Ja.
Also Newton war quasi vor Newtonist. Vor Newtonier. Ja, also wie gesagt, die Welt, die Newton geschaffen hat, war nicht die Welt in Newtons Kopf, nicht die Welt, in der er gelebt hat. Mhm. Und das finde ich auch faszinierend.
Und der Rest steht in einem Buch, und dieses Buch heißt Isaac Newton, oder?
Es heißt Newton.
Newton, wie Newton. Ein Arschloch das Universum neu erfand. Und zu kriegen ist es im Buchhandel oder beim Buchhändler eures geringsten Misstrauens. Das war die Wissenschaft über nur ein einziges Thema. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.